Triggerwarnung. Dieser Podcast bespricht die schlechtesten Filme aller Zeiten, die teilweise von expliziter Gewalt, Sex und übermäßigem Alkoholkonsum handeln. Wir halten Schlägercast daher erst für Personen ab 16 Jahren geeignet.
Give up your soul to an everlasting love.
Willkommen bei Schlägercast, dem Schläferz-Podcast von Fans für Fans. Wir sprechen über die schlechtesten Filme aller Zeiten, interviewen die MacherInnen vor und hinter den Kulissen und therapieren uns selbst. Warum? Ganz einfach, weil Schläferz Liebe ist. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, moin und herzlich willkommen bei Schlägercast. Schön, dass ihr zuhört beim schlechtesten Podcast aller Zeiten. Wir wollen ab jetzt alle zwei Wochen uns einen bereits ausgestrahlten Schläferz-Film vornehmen und außerdem näher beleuchten, wie die grandiosen Olli Kalkofe und Peter Rütten aus diesen fiesen Filmfurunkeln noch was richtig Geiles gezaubert haben.
Grüß Gott. Ja, in waschechter Schläferz-Manier hätten wir jetzt eigentlich mit einem Lied hier einsteigen müssen. Sowas wie, das sind Björni und Tina, sie finden Schläferz voll prima. Aber nachdem ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn man mich Björni nennt, lassen wir das.
Naja, und Spoiler, schlecht gesungen wird wahrscheinlich heute noch genug, lieber Björni. Natürlich nicht vom engelsgleichen Peter Rütten, den habt ihr als Teaser gehört vor dieser Podcast-Folge. Aber eventuell werden der Björn und ich unser Gesangstalent noch unter Beweis stellen. Naja, aber bevor wir jetzt loslegen mit der Todesgöttin des Liebescamps, vielleicht noch ein paar Worte zu uns.
Ja, die Frau, die ihr gerade gehört habt zum Beispiel, das ist die Kostümgöttin des Schläferz-Fancamps. Tina Absurd. Immer wenn ein Schläferz läuft, dann findet ihr unter dem Hashtag Schläferz eine junge Frau mit einem mit viel Liebe ausgesuchten Kostüm, passend zum Film und auch mit vielen lustigen Posts dazu. Das ist sie, Tina Absurd. Sie hatte auch die Idee für diesen bezaubernden kleinen Podcast hier.
Oh.
Preisverdächtig.
Vielen Dank. Ja, Björn könnt ihr auch bei Twitter finden unter @kleinstadtneuro. Genau so haben wir beide uns auch kennengelernt vor ein paar Jahren. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn ihr jetzt alle wie wild auf Björns Twitter-Konto geht, werdet ihr dort nicht allzu viel vorfinden, denn Björn ist meistens viel zu beschäftigt, um zu twittern. Er verbringt seine Tage nämlich eigentlich damit, Film- und Musik-Nerd-Wissen in sich aufzusaugen wie so ein Schwamm. Denn vermutlich ist sein erklärtes Lebensziel, sich in ein Musik- und Filmlexikon zu verwandeln. Er ist definitiv der größte Musik- und Film-Nerd, den ich zumindest kenne. Und wird uns deshalb sicherlich in diesem Podcast auch bereichern können mit dem ein oder anderen Fun-Fact oder der ein oder anderen interessanten Anekdote. Die Luft, Anführungszeichen, die habt ihr euch jetzt hoffentlich dazu gedacht. Ja, für euch heute am Mikrofon auch Björn Strössner aus München-Sendling.
Ich bin gerade jetzt noch am Überlegen. Ich glaube, ein paar Komplimente rausgehört zu haben, aber irgendwas Fieses war, glaube ich, auch drin, oder?
Nein.
Aber also, was das Twittern angeht, tatsächlich, ich bin ja da irgendwie nur Digital Immigrant. Also ich gucke gern den Schläferz, ich lese gern die Bauchbinden, ich lese tierisch gern, was da sonst bei Twitter alles passiert. Aber selber.
Also du liest dann, weil gerne.
Ich will auch noch den Cocktail trinken und nicht, dass mir dann die Eiswürfel schmelzen in der Zeit.
Ja, also Björn liest gerne, das nehmen wir mit.
Ich kann zumindest noch lesen, ich habe das mal gelernt. Ja, sehr gut. Wir beide haben einiges gemeinsam. Zum Beispiel haben wir beide jeweils zwei kleine Kinder, die bestimmt auch in die ein oder andere Podcast-Aufnahme reinbrüllen. Wir sind aber auch in einigen spannenden Punkten recht verschieden. Du bist eine Frau, ich bin ein Mann. Mhm. Du wohnst ganz oben im Norden, ich im Süden.
Ja, ich bin ziemlich jung. Du bist.
Ja, ich kann mich zumindest noch dran erinnern. Nein, ich kann mich zumindest noch dran erinnern, wie es war, jung zu sein. Du hast was Anständiges gelernt, bist Lehrerin.
Korrekt.
Verbringe sehr viel Zeit mit Musik und habe das Glück, dass es Menschen gibt, die mich dafür bezahlen.
Glücklicher? Naja, und bei Schläferz bin ich eher Team Kostüm und du bist eher Team Alkohol, würde ich sagen.
Team Cocktail. Formulieren wir das mal vorsichtig, aber tatsächlich, also ich schlampe ein bisschen beim Kostüm, da gibst du dir sehr viel Mühe, aber ja, du mogelst dich meistens mit einer Weinschorle durch die Filme.
Ah, hier werden meine tiefsten Geheimnisse gerade ausgeplaudert, aber es kann ich nicht abstreiten, das ist richtig.
Ja, man muss Prioritäten setzen.
Richtig, ich möchte die Filme ja auch irgendwie bis zum Ende durchstehen und wenn ich tatsächlich dem Trinkspiel mit Cocktail folgen würde, dann hätte ich wahrscheinlich manchen Schläferz nur bis zum ersten Break überstanden.
Wenn ihr auf jeden Fall noch mehr über Schlägcast und die Leute dahinter wissen wollt, dann besucht uns online unter www.schlägcast.de oder hört auch gerne in die Episode 0 dieses Podcasts rein. Da sagen alle, die da mitmachen, anständig Grüß Gott.
Oder Moin, je nachdem. bevor wir uns jetzt gleich mit den Feinheiten der Todesgöttin des Liebescamps beschäftigen, wir wollen mit diesem Podcast auch ein bisschen dafür sorgen, dass die coolste Community des Internets, das ist nämlich die Schläferz-Community, unbestritten, wenn ihr mich fragt, noch weiter zusammenwächst. Deshalb gibt es über unseren Twitter-Account @schlägcast zu jeder Podcast-Folge einen #Community-Frage, zu der wir uns neben den Film an sich auch noch austauschen können. Wie genau das aussieht, lernt ihr jetzt. Wir kommen zur ersten Rubrik unseres allerersten Schlägcast.
Die Community-Frage.
Agentin Tina hat nämlich die erste #Community-Frage auch schon verdeckt über ihren eigenen Twitter-Account gestellt. Und da gab es auch schon jede Menge Antworten. Also ich glaube wirklich, dieses Internet, das wird sich vielleicht doch noch irgendwie durchsetzen, wenn ich mir das so angucke.
Ja, Björn ist schwer beeindruckt, aber das war ich tatsächlich auch, denn es haben sich sehr viele gemeldet auf meine #Community-Frage, ohne überhaupt zu wissen, wofür die ist. Unsere erste Frage haben wir uns gedacht, welche könnte das besser sein für unseren allerersten Podcast als welches war euer erster Schläferz und warum seid ihr dabei geblieben? Bei mir persönlich war es ja Cherry 2000 und das an Silvester im Jahr 2013.
Beim Was war Zetten denn da damals, los?
Naja, ich hasse Silvester, deshalb hänge ich da meistens okay. vom Fernseher ab. Da beim Zeppen habe ich dann Olli entdeckt, den ich immer schon auch von der Mattscheibe sehr cool fand und habe mich in dieses Format einfach schockverliebt. Ich kann es nicht anders sagen.
Und das, obwohl wahrscheinlich lief vor 10 Jahren schon Kiwi und Kerner vorm Brandenburger Tor.
Ja, sowas gucke ich mir doch nicht an.
Also ich glaube, dass die Brust von Olli und Peter vor Stolz jetzt so richtig anschwillt, dass du gesagt hast, Silvester feiere ich mit ihnen.
Ja. Genau so ist es. Es war Schicksal. Es war einfach Schicksal.
Ich darf da gleich mal Bischi aus der Sektion Köln-Nordost zitieren. Der schreibt, ich bin seit Folge 1 dabei. Nachdem ich Ollis Treiben schon seit den frühen 90ern verfolge, war es eine logische Konsequenz, auch Schläferz dann zu schauen. Und es ist Liebe bis heute.
Oh.
Da erkenne ich mich auch wieder. Und für mich ist das Format wirklich Win-Win-Win. Erstens Kalkofe, zweitens schlechte Filme, da habe ich auch immer schon eine Hassliebe. Und drittens, haben wir schon besprochen, Cocktails, das ist auch so ein Hobby von mir. Da hat sich dann dank Schläferz auch mein Horizont erweitert und ich vermute auch meine Leber.
Aber welches war denn dein erster Schläferz?
Ja, eben der erste.
Ach, wirklich? Super Shark?
Nö, ja.
Crazy, okay, das wusste ich gar nicht.
Also ich würde noch mal eine Marke... Ich würde noch mal einen Marker setzen bei Sunshine Reggae auf Ibiza, weil das war so der erste, den ich als gesellschaftliches Ereignis in meinem Wohnzimmerchen betrieben habe. Aber so habe ich wirklich von Anfang an immer wieder mal reingelinst, was die da so für einen Schabernack treiben.
So. Also Björn, ein Schläferz-Urgestein.
Das macht mich jetzt schon wieder so alt. Ich muss an meinem Image arbeiten.
Genau, für viele, die auf diese Frage geantwortet haben, war der erste Schläferz einer der Sharknado-Filme, einer der 6. So zum Beispiel für @HeikeKuhn3, a.k.a. Heike K., die bei Sharknado 1 vor Lachen auf dem Teppich landete und das, obwohl damals in der ersten Staffel die Zwischenmoderationen noch vergleichsweise harmlos waren. Dabei geblieben ist sie, weil #Schläferz für sie ein Lebensgefühl ist, das sie nicht mehr missen möchte.
Wobei natürlich Schläferz-Fans auch gleich eine schöne Assoziation haben, wenn sie hören, da landet jemand auf dem Teppich. Dann hat sie sich wahrscheinlich noch eingerollt.
Richtig. Und Grappa getrunken, nicht zu vergessen.
Mr. Dynamite.
So ist es.
Ziemlich viele können sich auch gar nicht mehr an einen konkreten Film erinnern, sondern höchstens eben so an ein Jahr oder an die Staffel. Man könnte vermuten, es liegt am Trinkspiel.
Nein, wirklich. Ja, zwei Antworten möchten wir an dieser Stelle nochmal gesondert hervorheben. Und zwar einmal die von David Hagemeister, a.k.a. @hagi1857, der sich zwar nicht mehr an seinen ersten Schläferz erinnern kann, vielleicht wegen des Cocktails, wer weiß. Aber er schreibt, dass er seinen Nachtschichtjob unter anderem auch wegen uns wundervollen ScheißfilmloverInnen aufgab, wirklich wahr. Und das finde ich echt total beeindruckend, dass Schläferz schon Einfluss nimmt auf die Jobauswahl.
Und ich kann das so gut verstehen, weil ich ärgere mich auch ab und zu, wenn ich in der Nacht von Freitag auf Samstag arbeiten muss und dann Schläferz live verpasse, sondern nachholen muss.
Ja, ja.
Es ist schon auch lustig, wenn man im Bayern 3 Sendestudio sowas wie Hausfrauenreport guckt.
Während man die Nachtschicht moderiert.
Und dann kommt der Nachrichtensprecher rein. Das
ja. Schön.
Sind unvergessene Szenen im
Und dann sagst du zu ihm, ach, jodel mir noch ein.
Nee, weil das versteht er nicht. Schnell mal weiter. Schläferz-Grafiker Sven Knoch hat auch höchstpersönlich geantwortet. Der bastelt ja die Filmplakate und alle anderen genialen Grafiken seit wirklich Folge 1, seit Super Shark. Und er hat geschrieben, dass er damals für ein kleines Format, eine Schnapsidee von Kalkofe und Blasberg, nur 2-3 Folgen engagiert worden ist. And the rest is history. Mhm. Und das finde ich eben auch das Schöne. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich noch bei Twitter bin, weil das wirklich so eine nette Community ist und weil auch die Schläferzmacher sich da gerne zu Wort melden.
Oh ja, total. Also die sind da super nahbar und ich glaube, die sind von dem ganzen Schläferz-Lagerfeuer-Charakter immer noch genauso begeistert wie wir anderen in der Community auch. Das macht es irgendwie aus.
Und man kann Olli ganz viele Scheißfilme vorschlagen. Er schreibt immer, ist notiert.
Richtig, genau. Der Mann muss eine so unfassbar lange Liste haben inzwischen. Aber ich glaube auch wirklich, dass er sich den Scheiß anschaut. Wenn auch ihr Lust habt, uns auf diese Frage nochmal zu antworten, dann schreibt uns gerne via Twitter oder aber via Mail an post@schlekast.de, wie euer erstes Mal so war. Also bitte das erste Mal Schläferz. Das andere könnt ihr Dr. Sommer schicken oder keine Ahnung wem.
Und zum Ende der heutigen Podcast-Folge werden wir euch dann noch eine neue Community-Frage präsentieren. Da könnt ihr auch gerne zahlreich antworten. Und wer weiß, vielleicht ist ja eure Antwort im nächsten Podcast dabei. Wir erwarten waschkörbeweise Post und ziehen dann die frechsten Antworten raus.
Jetzt aber, fickende Hölle, jetzt geht's so richtig los. Zum Start ins Podcast-Universum widmen wir uns dem Schläferz mit der besten Einschaltquote bisher.
Die Todesgöttin des Liebescamps.
Das ist Schläferz Nummer 80, Staffel 6, Ausstrahlung am 24. August 2018. Das war also eine heiße Sommernacht.
Ja, der Originalfilm stammt aus dem Jahr 1981 und ist ein Machwerk von Christian Anders, dessen Berufsbezeichnung laut Olli...
Für viele gehört Anders mittlerweile zu Deutschlands führenden Geistesgestörten.
Okay, ich kenne ihn noch als Schlagersänger, von wegen Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Oder halt eben aus den 90ern, wenn eine Reportage lief nach dem Motto Was machen eigentlich die Stars von früher? Dann wurde da eben gerne Christian Anders als langhaariger Schwurbelprediger gezeigt. Dass der Knallkopf auch Filmschaffender war, war mir lange entgangen.
Ich kenne ihn noch, nur um mal da einzusteigen. Hat er nicht auch mal bei der Alm mitgemacht, bei so einer Reality-Show irgendwann in den 2000ern? Ich glaube, da ist er mir das erste Mal untergekommen.
Wie Peter aber ich bin ja auch am Anfang viel auch sagt, als du. Ja, aber wie Peter am Anfang ja auch sagt, war es viel schlimmer, die Burg. Eine Sendung,
ach, die Burg.
Die auch nur richtig. Aus Kalkofes Mattscheibe kenne, mit dem genialen Vergleich, weil da irgendwie Kaderlot eine Gehirnerschütterung attestiert worden ist.
Und eine dauerhafte.
Nein, es war Olli hat eher suggeriert, dass das nicht so ganz sein kann. Das kann höchstens eine kleine Luftdruckveränderung gewesen sein.
Ja, okay. Christian Anders jedenfalls ist in Sachen Film ein wahres Multitalent. Er war bei der Todesgöttin Produzent, er schrieb das Drehbuch, er führte Regie, er übernahm die männliche Hauptrolle und kümmerte sich selbstverständlich um die Filmmusik, und auf die werden wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen.
Wirklich ein wahres Multitalent, er kann nichts davon und er macht trotzdem alles.
Oh, doch, doch, er kann etwas. Er kann nämlich die Welt super mit Schläfatzen versorgen. Denn er hat auch im Alleingang den Film Die Brut des Bösen verzapft. Den haben Peter und Olli fast auf den Tag genau ein Jahr vorher schon bearbeitet. Und den besprechen wir dann im nächsten Podcast.
Mein innerer Monk wehrt sich ja jetzt da gerade schon ein bisschen dagegen, dass wir hier die Chronologie durcheinander bringen und mit der Todesgöttin anfangen.
Ja, aber wir haben uns dann gedacht, der hatte die bessere Quote und viele nackte Menschen. Und mit diesen billigen Tricks locken wir möglichst viele ZuhörerInnen zu unserem neuen Podcast. Hehe.
Oder wie Olli es sagt.
Liebe Bahnhofskino-Nostalgiker, Hosen runter, Zewa raus, Emmanuel is in the house.
Neben Christian Anders sehen wir in der Titelrolle der Todesgöttin des Liebescamps als berühmte nackte Laura Gemser. Die taucht auch noch in einem weiteren Schläferz auf, in Arthur, Herr des Feuers.
Sie ist sowas wie Schläferz Champions League, denn sie ist außerdem die Kostümbildnerin gewesen in Trolls 2.
Das war so mein erster Moment bei Die Todesgöttin, weil du gerade Kostümbildnerin sagst. Tatsächlich im Vorspann wird auch noch der Kostümbildner von Laura Gemser erwähnt. Wo ich mir denke, okay, in diesem Film ist sehr vieles Wurst, aber mir ist nichts Wurster als der Kostümbildner von Laura Gemser. Der hat ja nicht viel zu tun.
Ja, richtig, er hat ihr wahrscheinlich den Bademantel an- und ausgezogen.
Aber auch.
Ja, sie trägt manchmal so eine weiße Robe, also vielleicht das.
Der Hobby-Berufsberater in mir findet das natürlich interessant. Die rennt in ihren Filmen immer nackt rum und wird dann Kostümbildnerin. Tolle Karriere eigentlich. Die meisten kennen sie eben, wie eingangs von Olli auch beschrieben, aus irgendwelchen Emmanuel-Filmen.
Ja, oder eben auch nicht. Ich kannte die Emmanuel-Filme beispielsweise überhaupt nicht.
Es jedenfalls war ja auch sollten Black wir Emmanuel. Jetzt
mal. Oh ja, ganz entschuldige bitte. Es war ja nicht mal das originale Emmanuel, sondern Black Emmanuel. Naja, wir sollten jetzt auf jeden Fall eintauchen in das Gehirn von Christian Anders. Also bereitet euch mental vor, schnallt euch an. Um euch die Handlung, in Anführungsstrichen, dieses Schläferts noch ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, haben wir in jedem Schläkast eine Zusammenfassung von unserer Susi. Und bitte.
Die Todesgöttin des Liebescamps. Die Handlung. Ganz ehrlich? Scheißegal. Hauptsache, möglichst viele Menschen haben möglichst viel Gelegenheit, möglichst nackt in der Gegend rumzutanzen. Okay, wenn wir uns dann doch etwas Mühe geben sollen. Soft-Porno-Ikone Laura Gemser ist eine Sektenführerin, die labert wie Gandhi. Sie ist aber in Wahrheit eine blöde Kuh. Denn damit ihr als Religion getarnter Swingerclub auf Zypern Kohle abwirft, hat sie ein Netz aus Zwangsprostitution und Gewalt gestrickt. Wer was dagegen hat, darf sich gerne umbringen lassen. Christian Anders übernimmt die Rolle eines Erfüllungsgehilfen, der die Tochter eines reichen US-Senators für die Sekte rekrutieren soll. Blöderweise verliebt er sich in sie und brennt mit ihr durch. Dann hat auch die Todesgöttin keine Lust mehr auf diese Rumramelei in schlechten Kulissen bei schlechtem Gesang von Christian Anders und sprengt alles in die Luft.
Danke, Susi. Na, am Ende des Tages finde ich, ist das dann doch recht viel Handlungsaufwand, nur um so ein paar nackte Menschen vor die Kamera zu zerren, die dann zu Musik irgendwie in der Gegend rumdödeln.
Ich darf noch ein Geständnis machen an dieser Stelle. Ich habe diesen Film, doch, ich habe Die Todesgöttin des Liebescamps tatsächlich schon vor Schläferz gesehen, also ohne die Hilfe von Olli und Peter. Und du errätst nie, wo.
Also das schockiert mich erstmal wirklich zutiefst. Und mein Tipp wäre, das muss ja irgendein Bahnhofskino gewesen sein in deiner entfernten Jugend.
Nein, es war bei Arte. Weil natürlich gucke ich nur Filme bei Arte und Tele 5, selbstverständlich. Und
na klar.
Arte hatte auch mal eine Trash-Filmreihe. Da lief auch mal Gib Gas, ich will Spaß und noch das ein oder andere, glaube ich, was man bei Schläferz wiederentdecken konnte.
Na, das ist ja dann sowas wie die Schläferz-Kaderschmiede gewesen bei Arte.
Ja, aber es war so völlig ohne Hilfe. Also normalerweise bei Arte kommt ja dann immer irgendwie so ein Filmprofessor, der dir erklärt, warum dieser Film jetzt bei Arte läuft. Und die Todesgöttin hing da so völlig in der Luft. Deswegen war ich sehr froh, dass Olli und Peter dieses Trauma nochmal so ein bisschen gerade rücken konnten. Bei der Recherche jetzt für unseren Podcast habe ich noch gesehen, da gab es einen Trailer, dass der Film auch mal bei RTL in den 90ern lief. Und da hat er ganz gut hingepasst, denn, das mal dir kurz so, für junge Menschen wie du kriegen jetzt hier noch so ein bisschen Medienkunde.
Oh ja.
In den Anfangstagen des Privatfernsehens, also so in den 80er und 90er Jahren, haben RTL und Sat.1 auch viele Schläferze gesendet am Wochenende. Wirklich immer so diese Sexfilmchen, also diese Reporte, Hausfrauenreport und sowas, was bei Schläferz auch auftaucht oder Lass jucken, Kumpel. Mhm. Tatsächlich war das eben damals auch eine Marktlücke, weil in den 80ern und 90ern hatten wir noch kein Internet.
Ihr hattet ja nichts.
Genau. Und wenn jetzt Menschen unbedingt nackte Brüste sehen wollten und es vielleicht noch verpasst haben, bevor der Kiosk zumacht, am Wochenende sich die Praline oder das Wochenend oder wie das alles hieß, zu kaufen, dann war eben RTL oder auch Sat.1 zuverlässig der Lieferant für nackte Brüste am Wochenende.
Ja, die hatten also so eine Art Bildungsauftrag, den sie sehr ernst genommen haben.
Und da lief dann eben auch die Todesgöttin des Liebescamps. FSK 18.
Ja, selbstverständlich.
Jetzt haben wir es also geschafft von Arte zu RTL in wenigen Sekunden. Dann ist es auch zum Trinkspiel nicht mehr weit, oder?
Nee, ich bin froh, dass du das Trinkspiel ansprichst, denn hier kommt einmal der wunderbare Jingle dazu und anschließend erzähle ich euch, welchen Cocktail es gab und wann man trinken durfte.
Das Trinkspiel.
Der Cocktail hört auf den schönen Namen Anders ist besser, aber Christian nicht. Die Zutaten damals und aktuell, wenn ihr ihn nachmixen wollt, sind Pfirsichlikör, Chartreuse, Erdbeersaft und Rosé-Sekt. Das alles schreit irgendwie 80er auch für mich. Und getrunken werden darf immer, wenn ein klar erkennbares, absolut unstrittiges Exploitation-Element im Film zu sehen ist.
Und das wird dementsprechend ein ganz süßer und auch ein netter kleiner Rausch. Das ist wirklich ein ganz leckerer Cocktail und man hat ordentlich Anlass, den auch zu trinken.
Ja, ich musste den Film ja jetzt auch ein-, zweimal sichten für diesen Podcast und bin froh, dass ich das immer nüchtern tun durfte.
Was auch völlig okay ist.
Ja, es ist auch ein bisschen schwer, irgendwie nachmittags um 15 Uhr, wenn der Mann sich mal um die Kinder kümmert, das Trinkspiel mitzufeiern.
Dann ist ja deine Welt noch in Ordnung, wenn du noch so sprechen kannst.
Ja, noch. Noch, ja.
Was war eigentlich dein Kostüm dazu? Du bist ja eher Team Kostüm und weniger Team Cocktail. Und Olli und Peter fordern ja zu Beginn dieses Schläferts auf, den Film nackt zu gucken. Also gehe ich jetzt davon aus, wenn ich hier auf August 2018 bei Twitter hochscrolle, sehe ich dich dann nackt.
Ja, auf jeden Fall. Nein, absolut nicht. So weit geht meine Schläferztreue dann doch nicht. Ich hatte mich damals verkleidet als Christian Anders. Also ich trug ein weißes Sektenführerhemd und eine billige blonde Lockenperücke. Man kann im Prinzip sagen, dass ich von Christian Anders nicht zu unterscheiden war.
Aber dann hattest du auch im Prinzip das Kostüm von Peter an, der ja die unterschiedlichen Christian-Anders-Inkarnationen aus diesem Film nachmacht.
Tatsächlich versuche ich auch meistens, also die veröffentlichen vorab ja schon mal so Setfotos von Olli und Peter und welche Kostüme die tragen und nach denen versuche ich mich dann zu richten. Oder aber, wenn da nichts Gescheites für mich dabei ist, dann gucke ich mir auch durchaus mal den Trailer an und versuche dann über den Trailer zu schauen, welches Kostüm sich da anbietet. Ich habe inzwischen ja auch schon einen gewissen Fundus aufgebaut und damit ich mir nicht immer irgendwelche Sachen kaufen muss, versuche ich natürlich das zu tragen, was ich schon habe.
Ja, so wie ich das mit den Cocktails mache. Aber sehr schön, hören gleich in Folge 1 die intimen Geheimnisse von Tina Absurd. Toll.
Mhm, ein Blick hinter die Kulissen von Absurd. Mhm. Ja, ausgestattet mit einem ordentlichen Promille-Schutzschild in Form des Trinkspiels, lass es uns doch jetzt wagen und die schlimmsten What-the-fuck-Momente aus Die Todesgöttin des Liebescamps näher beleuchten.
Das klingt so, als ob es wieder Zeit ist für einen Jingle. Für einen anmoderierten Jingle.
Auf jeden Fall.
Boah, der Film ist ja wirklich schlecht. Unsere größten What-the-fuck-Momente.
Ich war erstmal überrascht, wer da überhaupt alles mitmacht bei diesem Film. Vor allem bei den Synchronstimmen. Also wenn du die Augen zumachst, denkst du, wow, Clint Eastwood, Al Pacino, Homer Simpson. Alle großen deutschen Synchronstimmen sind da zu hören. Christian Anders wird hier auch von einem Prominenten gesprochen, nämlich von Heiner Lauterbach. Und das war wahrscheinlich auch ein erhebender Moment für die Karriere von Heiner Lauterbach, weil, ich sag's mal so, wir reden von 1981. Nicht allzu lange vorher hätte Heiner Lauterbach noch in so Nakedai-Schund-Filmen selber mitspielen müssen. Da war er schon einen Schritt weiter. Er durfte synchronisieren. Da hat er es geschafft.
Ich bin absolut überrascht, muss ich ja sagen. Ich meine, der Christian Anders hat gefühlt alles gemacht in diesem Film. Die Musik, die Regie, er hat das produziert. Er hat wahrscheinlich auch noch das Catering übernommen und diverse andere Sachen. Aber die Synchronisation von seiner eigenen Figur hat er dann Heiner Lauterbach überlassen. Das wirkt ein bisschen abstrus, aber okay.
Und bei den Darstellern ist mir auch noch jemand besonders aufgefallen und wird ja auch von Peter und Olli entsprechend gefeiert. Simone Brahmann.
Simone Brahmann.
Wer kennt sie nicht? Jeder. Ja. Aber sie hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, denn mein allererster Kinofilm war Zwei Nasen tanken super mit Mai Krüger und Thomas Gottschalk. Eine der weiblichen Hauptrollen, Simone Brahmann.
Weltkarriere.
Peter fasst die schauspielerische Leistung von Simone Brahmann perfekt zusammen als akute Schauspielstockstarre.
Ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt. Denn wer ihre Performance im Film wirklich sich nochmal in Erinnerung ruft, weiß, dass man es wirklich nicht besser beschreiben kann.
Aber ich finde auch ihren Lebenslauf recht interessant, weil man dann auch so ein bisschen sieht, ich möchte jetzt nicht von Schlager-Mafia sprechen, aber es ist schon, in diesem Schlager-Business ist es schon so eine Familie, wo man gut aufgehoben wird. Also sie hat den Job bei Christian Anders ja wahrscheinlich bekommen, weil sie zu der Zeit des Films mit Roland Kaiser liiert war. Später war sie verheiratet mit Pitt Weyrich, das ist der Regisseur gewesen der ZDF-Hitparade. Und der ist wiederum jetzt verheiratet mit Isabel Varell.
Mein Gott, das ist ja eine, der Familienstammbaum, da ist ja ein Kreis. Die reichen einander ja nur weiter vom Gefühl.
Und musikalisch natürlich alles top. It's an everlasting love.
Ja. Wo wir beim Thema Love sind, da ist das natürlich nicht weit bis zum Thema Erotik. Und das war für mich somit der allergrößte What-the-fuck-Moment, die dieser Film überhaupt nur zu bieten hat. Da gibt es alles, was...
Haha, ich finde den Begriff What-the-fuck-Moment in diesem Zusammenhang so lustig. Entschuldigung. Ich finde aber den Begriff Erotik in diesem Zusammenhang falsch, weil ich finde, das ist also selten wurde Sex unerotischer dargestellt wie in diesem Film.
Ja, ich gebe dir absolut recht. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Verstörendes dabei. Da gibt es diese eine Erotikszene zwischen der gamsigen Gemser und dem Christian Anders, bei der sie ihn dann aus Versehen fast ertränkt.
Wo und ich man sich natürlich fragt, warum nur fast?
Warum hat sie es nicht gemacht? Richtig, ganz genau. Und ja, ich weiß nicht. Also es ist wirklich, trieft vor Ekelhaftigkeit. Da küsst Christian Anders einfach wildfremde Kinder am Strand auf den Mund. Da kann man sagen, ja, okay, war eine andere Zeit, aber das waren immerhin die 80er. Und auch in den 80ern kann ich mir nicht vorstellen, dass es okay war, einfach Kinder auf den Mund zu küssen. Einfach so. Dann gibt es da diese blinde Brustkuh-Szene, wo die eine Mischung aus blinde Kuh spielen und sich gegenseitig dann noch an die Brüste patschen. Und natürlich nicht zu vergessen, die traurigste, hölzernste Orgie aller Zeiten, die dann am Ende stattfindet, kurz bevor die komplette Sekte in einer großen Explosion sich auflöst. Ich mag wirklich, wenn ich mir diese Bilder wieder vors innere Auge rufe, wird mir ganz anders.
Aber das,
Christian anders.
Das Schlimme an dieser Orgie sind eigentlich nicht die Bilder, sondern noch die Musik, weil da wird irgendwie minutenlang gesungen, This is the end. Wahrscheinlich soll das irgendwie eine Hommage an The Doors sein, aber das regt mich bei Musiktheater, Musikfilmen schon immer auf, dieses ewige Gesinge, statt was zu machen. Ja? This is the end. Ja? Ich sterbe und 5 Minuten später lebt er immer noch. Das ist eine Vorspielung falscher Tatsachen.
Ja, du hast schon ein bisschen recht. Das hätte alles ein bisschen schneller gehen können. Also auch die Orgie, ich meine, wie viel nackte Hintern und sich aneinander reibende Körper möchte man da noch zeigen? Es ist einfach.
Immerhin, für die Sportfans, es wird ein Spagat gemacht. Da kann man zumindest sagen, okay, sportlich,
Respekt.
Da Leistung war sichtbar.
Ja. Ich persönlich denke aber auch, dass diese Orgie einfach nur noch dadurch schlimmer gemacht wird, dass die komplette Sekte offensichtlich auch dem Sonnenschutz abgeschworen hat. Denn ausnahmslos alle sind rot, wie es selbst sonnenverbrannte englische Mallorca-Urlauber kaum hinbekommen dürften. Und diese puterroten, sich schälenden Brüste und Hintern ständig auch in Nahaufnahme sehen zu müssen. Oh.
Da kommt also so ein bisschen die Mutter in dir durch oder so die Lehrerin, so Kinder, cremt euch mal ein. Ja, du wärst wahrscheinlich nach Zypern geflogen, hättest jedem Lichtschutzfaktor 50 drauf geklatscht.
Ja, ich hätte sie auch eingecremt. Ich hätte es ihnen angeboten. Aber offensichtlich hatten sie niemanden, der sie so bemuttern wollte. Ich würde sagen, in der Tradition der Anti-Kriegsfilme hat Christian Anders hier wirklich einen Anti-Erotik-Film inszeniert. Denn das Ziel dieses Filmes kann wirklich nur gewesen sein, alle Zuschauende zu sexueller Abstinenz zu bekehren.
Wobei du jetzt die schlimmste Szene noch verschwiegen hast. Die Frage.
Zu der kommen wir nämlich jetzt. Es gibt einen.
Ich dachte, du willst sie in die nächste Rubrik schieben. Aber okay.
Nein. Es gibt einen Hauptsonnenverbrannten. Das ist ein muskelbepackter, einsilbiger Lakai, der so mit Rasierklingen unter dem Arm, also der die ganze Zeit auch läuft, als hätte er so einen Stock verschluckt.
Nee, weißt du, wie der läuft? Stell dir Obelix vor. Stell dir Obelix vor, der hat 2 Wildschweine rechts und links unter den Achseln und retuschiert die Wildschweine weg. So läuft der rum.
Ja, so läuft der. Und der schlachtet nicht nur so komplett dilettantisch eine Ziege in so einer Opferszene, sondern macht auch so eine Speed-Entjungferung. So eine 3 Sekunden, er hat eine, die der Sekte beitreten möchte und deshalb muss sie dann entjungfernt werden von diesem Typen. Der nimmt sie quasi auf den Arm und lässt sie sich einfach von oben an seinem Oberkörper entlang runterfallen. Und das ist dann die Entjungferung.
Damit hast du und schon länger über Knaller, die Szene geredet, als sie gedauert
hat. Als sie dauert, richtig. Und jetzt kommt der Knaller. Dieser Typ heißt Tanga. Und niemanden, keine andere Figur im kompletten Film, scheint sich darüber zu wundern, dass da ein Mann rumläuft mit so unsichtbaren Wildschweinen unter den Armen, der Tanga heißt. Also das ist wirklich mein absoluter What the fuck-Moment im kompletten Film.
Zumal er gar keinen Tanga trägt, sondern einen Lendenschutz.
Ja, also, come on. Ja. Genau, einen What the fuck-Moment habe ich noch, den hast du schon ein bisschen erwähnt, bei This is the End, bei dieser Orgie am Schluss, das ist die Musik. Die empfinde ich als absolut nervtötend, aber man muss halt auch sagen, die ist prädestiniert für einen Ohrwurm. Beispielgefällig, ich spiele euch mal einen vor.
Give up your soul to an everlasting love.
Love, love, love.
Also ich habe nach der Sichtung des Films und auch nach dem Schreiben dieses Skriptes für diesen Podcast, habe ich wirklich noch tagelang Give up your soul to an everlasting love gesungen. Und ich war echt kurz davor, mir das als Klingelton einzustellen, oder aber wirklich nach so einer Maschine zu suchen, die da komplett aus dem Kopf streichen kann. Also so Geblitzdings wie bei Man in Black oder sowas, das hätte ich mir stark gewünscht.
Wobei ich ja finde, wenn du es singst, ist es gar nicht mal so schlecht.
Ja, vielen Dank, ja.
Komm, mach noch mal.
Oh, okay, nur weil ihr es seid. Give up your soul to an everlasting love. Jetzt love, müsste Björn antworten.
Love.
Richtig, wunderbar. Also schöner haben es Olli und Peter auch kaum hingekriegt, würde ich sagen. Okay, also von meiner Seite war es das jetzt erstmal mit den What the Fuck-Momenten. Ich weiß nicht, ob Björn noch was hat.
Ja, also wir fassen zusammen wirklich ein Sammelsurium an unschön fotografierten, nackten Menschen, die zu schlechter Musik irgendwas machen, was kein Mensch nachvollziehen kann.
Sehr und schön, ja.
Die Charakterzeichnung, würde ich sagen, alles Arschgeigen.
Richtig, absolut alles Arschgeigen. Aber trotzdem dachte Christian anders, er würde sich da als absoluten Helden inszenieren und man würde total mit ihm fühlen. Also Hut ab vor so viel Realitätsfremde.
Jetzt könnt ihr euch also ungefähr vorstellen, wie verloren ich damals war, als ich diesen Film bei Arte gesehen habe. Völlig ohne Hilfe von Olli und Peter. Und das, was die beiden aus diesem Film, aus diesem Quatsch gemacht haben, das wollen wir jetzt loben und preisen.
Danke, Olli. Danke, Peter. So habt ihr uns den Abend gerettet.
Natürlich als allererstes mit der Aufforderung zum Nacktgucken.
Ja, ich habe mein Geheimnis schon verraten. Ich habe den Film nicht nackt geguckt, sondern in einem Kostüm. Ihr könnt uns ja schreiben oder aber auch zensierte Beweisfotos senden, falls ihr nackt geguckt habt und der Aufforderung gefolgt seid und euch einfach die Klamotten wie wilde Tiere vom Leib gerissen habt.
Viel wichtiger wäre allerdings auch noch die Info, welchen Lichtschutzfaktor ihr benutzt habt, und, denn ihr habt euch ja hoffentlich eingecremt.
Ja, mit Lichtschutzfaktor 50 mindestens. Oder einfach mit Margarine eincremen. Das hat, glaube ich, auch einen sehr hohen Lichtschutzfaktor.
Ich will jetzt nämlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir schweifen ab.
Eventuell, ja. Ich für mich absolut ein Schläferz par excellence. Olli und Peter haben mir das absolute Maximum aus diesem Kackfilm rausgeholt. Sie spielen die Szenen nach, sie haben abstruse Kostüme, sie singen, das ist für mich persönlich immer ein Highlight. Ja, also einfach, ich habe mich königlich amüsiert.
Ja, vor allem auch, was sie für Szenen nachspielen. Das, ich sag's mal so, man merkt, die beiden haben durchaus schon des Öfteren mit Satire zu tun gehabt, weil sie einfach wirklich hervorragend rausstellen, was für ein Vollpfosten Christian Anders ist. Also Peter, der meistens die Rolle von Christian Anders übernimmt in den Zwischenmoderationen, der dann auch quasi stellvertretend von Olli in die Klöten getreten bekommt.
Ja, etwas, was wir alle wirklich gerne mit Christian Anders in dem Film gemacht hätten.
Womit Olli quasi das vollstreckt, was jeder denkt. Und die Szenen, wie sie anlegen, also einmal dieses Belitis-hafte, als ich Simone Brahmann in Christian Anders verlieben muss.
Ja.
Wie sie das nachspielen und auch diese, wie sie mit dieser ganz schlimmen Ruckzuck-Entjungferung umgehen.
Ja, Peter hat, also so wie Peter sie nachgespielt hat, würde ich vermuten, dass Peter diese Gummipuppe anschließend noch mit aufs Hotelzimmer genommen hat. Da war schon wirklich sehr viel Erotik dabei.
Ja gut, das sind jetzt wieder intime Details, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber so grundsätzlich dieses Entlarvende, also sowohl was eben Filmtechnik angeht, was Anschluss- und Logikfehler angeht und eben auch diese ganz üble Inszenierung von den Dingen, wie sie das aufgreifen, wie sie das verarbeiten, das ist eben wirklich so das Mustergültige, wo ich sage, ja, das kann man ins Lexikon bei Schläferz auf jeden Fall so reinbappen.
Ja, total. Für mich so ein Highlight war auch diese Szene, wo Peter eine Predigt von Christian Anders als Sektenführer nachstellt und dann der Menge diverse Versprechungen macht, damit sie der Sekte beitreten. Und die Antwort spiele ich euch jetzt einmal ein.
Nein, völliger Schwachsinn! Wir glauben dir nicht und deine Frisur ist scheiße!
Darüber habe ich mich auch königlich amüsiert und für Schläferts Insider, der lauteste Schreihalsstar, der antwortet, das ist Jörg Strombach, unverkennbar, der Produzent von Schläferts.
Aber wehe, du benutzt diesen O-Ton jetzt in unseren Podcasts.
Nein, wir glauben dir nicht und deine Frisur ist scheiße.
Ja. Ich glaube, genau das schon ein paar Mal gehört zu haben in meinem Leben.
Ja, genau. Eine Sache will ich auf jeden Fall noch erwähnen, die für mich auch ein Highlight war, auch wenn dafür Olli und Peter nicht direkt verantwortlich sind. Und das ist das Hanse-Merkur-Sponsoring. Immer ja. wieder sind da die Inserts zu sehen, wo die Hanse-Merkur sich humoristisch ihrer Versicherungstätigkeit nähert. Also diese Inserts an sich sind wirklich schon total amüsant. Und dann gab es ja damals auch noch in einem der Werbeblocks, diesen Hansi Merkur, also diesen Nachrichtensprecher, der dann Tweets vorgelesen hat, die man vorher einreichen konnte zum Thema so Versicherung und Schläferz. Beispielsweise übernimmt die Hanse Merkur auch Gesundheitsschäden, die durch Schläferzgucken entstehen. Und dieser überkorrekte, sehr konservativ gekleidete Nachrichtensprecher, der dann Hansi Merkur getauft wurde, hat die dann auch immer sehr lustig und überkorrekt beantwortet. Also auch hier, das fand ich damals wie heute, dass das einfach zwei Sachen waren, die zusammengepasst haben, die Hanse Merkur und Schläferz. Es war a match made in heaven.
Ich möchte von Golden Age of Schläferz sprechen. Ja. Also diese Verquickung Werbung und Programm, was man ja eigentlich nicht gut findet, aber so war das wirklich.
Ja, das haben alle
sehr
gefeiert.
Sehr organisch,
es haben wirklich alle gefeiert und vor allem hat man sich auch immer auf die Inserts gefreut und dann vor allem natürlich auch Hansi Merkur. Und das ist wirklich sehr ungewöhnlich, dass man sagt, ja, bitte mehr davon, ich möchte gerne mehr Werbung sehen. Aber in dem Fall war es so.
Also man muss jetzt dazu sagen, dass Hanse Merkur diesen Podcast nicht sponsert und ich bin auch nicht bei Hanse Merkur versichert, also das ist ja keine bezahlte Werbung, aber es war eben wirklich schön zu sehen bei den abstrusesten Szenen. Ah ja, übrigens, auch in diesem Fall würde Hanse Merkur zahlen.
Ja, wenn ich jetzt erwähne, dass mein Mann bei der Hanse Merkur arbeitet,
dann machst du gerade alles kaputt, was
richtig,
ich
wollte sagen, das macht deine Aussage nicht wirklich glaubwürdig. Aber ich kann bestätigen, die Hanse Merkur sponsert uns nicht. Und mein Mann hat auch erst angefangen, für die Hanse Merkur zu arbeiten, nachdem die ihr Sponsoring schon beendet hatten. Also ich würde sagen, wir sind da juristisch fein raus.
Lass es uns doch so formulieren. Hanse Merkur und Schläferz leider keine Allianz fürs Leben.
Ja, wunderbar. Ein sehr schöner Slogan. Ja, ich schaue gerade. Ich glaube, ich habe jetzt keinen weiteren Jubelmoment mir notiert. Wenn es dir genauso geht, können wir eigentlich weitergehen zur schon fast letzten Rubrik unseres Schlägcast.
Also ich hoffe einfach mal, dass unsere Begeisterung für das, was Olli und Peter aus dem Murks da gemacht haben, übergesprungen ist.
Ich gehe davon aus. Also, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir sind wirklich überaus begeistert. Und unsere Begeisterung dürfen wir jetzt auch in der Bewertung des Filmes Ausdruck verleihen. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür einen Jingle haben.
Wir warten jetzt einfach mal, ob einer eingespielt wird.
Richtig, genau. Also, falls wir einen Jingle haben, kommt der jetzt.
Die Bewertung.
Und falls nicht, erzähle ich einfach weiter. Genau, wir wollen im Schlägcast den Film auch bewerten. Und zwar haben wir uns zwei Kriterien überlegt. Und das ist einmal der Film und einmal das Schläferz-Feeling. Also was Olli und Peter aus dem Film gemacht haben mit Musik oder Kostümen oder Inserts etc. pp.
Und das soll dann quasi Lebenshilfe sein nach dem Motto, ist der Film was für Anfänger?
Mhm.
Also kann ich da meine Freunde einladen und sagen, ich bin Schläferz-Fan und jetzt gucken wir alle mal ein? Oder sollte man das lieber bleiben lassen?
Ja, oder sollte man das nur machen mit Leuten, die man loswerden möchte? Genau. Richtig, es gibt eine Bewertungsskala von 1 bis 10 und die richtet sich nach dem Schläferz, der in der Podcast-Folge besprochen wird. Und in diesem Fall blieb uns eigentlich nichts anderes übrig, als folgende Bewertungsskala zu nehmen. Björn?
Tangas.
Natürlich. Was sollte es sonst sein? Richtig, genau. Das heißt, wir vergeben für den Film 1 bis 10 Tangas und für das Schläferzwilling auch jeder nochmal 1 bis 10 Tangas. Und daraus bilden wir dann eine Summe, teilen sie durch 2 und das ist dann die Gesamtbewertung des Films. Das gebe ich gleich in den Taschenrechner ein, denn ich bin in Mathe richtig schlecht und ich weiß, der Björn auch. Aber am Ende wird das alles seine Richtigkeit haben. Glaub daran.
Ich bin nicht schlecht, ich bin da nur faul, was das angeht.
Ach so. Okay, ja, dann kommen wir doch einmal zum Film und der Bewertung des Films. Lieber Björn, wie viele Tangas vergibst du?
Ach, fang du mal an, weil dann kann ich noch entscheiden, ob ich Good Cop oder Bad Cop machen muss.
Ach so. Okay, ja gut, dann fange ich an. Also erstmal, der Film bietet ein bisschen was. Ziemlich geile Musik. Also ich weiß, die ist nervtötend und das alles, aber es ist halt auch einfach echt ein Ohrwurm. Er bietet außerdem faszinierende Einblicke in das Gehirn eines gigantomanischen Geistesgestörten wie Christian Anders. Auch das halte ich dem Film irgendwie zugute. Was das für mich alles dann so ein bisschen kaputt macht, ist diese ekelhafte Anti-Erotik. Und insgesamt gibt es halt auch echt Passagen, die super wenig Spaß machen. Da gibt es andere Schläferz-Filme, die vom Film her schon mehr Spaß bringen als dieser. Und deshalb gibt es von mir liebgemeinte 6 Tangas. Gerne niemals wieder.
Ich würde erhöhen auf 8 Tangas, weil es eigentlich schon sehr gut nachvollziehbar ist, warum das ein Schläferz ist. Also da hast du im Prinzip wenig Längen, sondern du guckst da wirklich und siehst, okay, Mist, Mist, noch mehr Mist, schon wieder Mist und weiter Mist.
Ja, ja, das stimmt schon. Okay, also 8 Tangas von dir, 6 von mir. Dann kommen wir jetzt zum Schläferz-Feeling. Und wenn unsere Begeisterung eben gerade bei den Highlights nicht übergesprungen ist, dann weiß ich auch nicht. Von mir kann es da nur 10 Tangas geben. Für mich ist das einer der besten Schläferz-Filme, die sie jemals gemacht haben. Die Kostüme, die Musik, die Gags. Hansi Merkur ist dabei. Für mich klare 10 von 10. Die Quote war super, weil uns die ja auch total interessiert.
Simone Brahmann, Laura Gemser, Christian Anders, was will man noch mehr?
Richtig, vor allem Simone Brahmann wird sicherlich zu deiner Bewertung beigetragen haben. Ja, von mir gibt es 10 Tangas.
Schließe ich mich an.
Ja, siehst du, in trauter Einigkeit. Das heißt, von mir gibt es insgesamt 16 Tangas für diesen Film.
Von mir dann 18.
Okay, das rechnen wir jetzt zusammen. Dann müssten wir ja bei 34 landen. Und das teilen wir durch 2, sodass wir auf eine durchschnittliche Bewertung von 17 Tangas kommen für diesen Film. 17 von 20.
Und in der nächsten Folge klären wir, ob wir das durch 4 hätten teilen sollen.
Wo genau das dann im Ranking landet, erfahrt ihr auf schlecast.de und auch auf unserer Twitter-Seite. Denn wir werden jetzt jeden Schläferz in jedem Schlecast bewerten und dann ranken. Also so ähnlich wie das bei Coolfatz gelaufen ist in der Sommerstaffel, haben wir dann ein Schläferz-Ranking der Spitzenklasse. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, falls ihr da komplett anderer Meinung seid oder uns euch anschließen möchtet. Da sind wir natürlich immer offen für Feedback. Aber die Bewertung ist ein bisschen in Stein gemeißelt.
Aber jetzt die eigentlich spannende Frage. Wäre das ein Schläferz, wo du quasi eine Schläferz-Jungfrau in die Geheimnisse dieses Universums einweihen möchtest?
Das käme tatsächlich ein bisschen darauf an, was für Vorlieben diese Schläferz-Jungfrau hat.
Also ich würde fast andersrum sagen. Ich würde sagen, welche Abneigungen sie hat. Weil grundsätzlich haben wir ja gerade gesagt, da ist alles dabei, was einen Schläferz ausmacht, sowohl vom Film als auch von dem, was Olli und Peter draus machen. Aber es ist FSK 18 und man sollte halt wirklich sicher sein, hat die Person, der man das zeigt, den Humor oder auch wirklich die Nerven für sowas, weil es ist einfach ein Film FSK 18, da ist Gewalt drin, da ist Sex drin und auch sexualisierte Gewalt. Das muss man schon abkönnen. Natürlich ist es alles so kreuzdämlich, macht, dass man sagt, naja, okay, und die Ziege lebt wahrscheinlich weiter, aber das war nur Ketchup, was da gespritzt ist. Aber trotzdem, jetzt für schwache Gemüter ist es nichts.
Nee, absolut. Da stimme ich dir zu. Ich würde es jetzt zum Beispiel, also meine Mutter ist Schläferz-Fan, die müsste ich nicht bekehren, aber das wäre jetzt trotzdem kein Film, den ich zusammen mit meiner Mutter gucken möchte. Deshalb, also ich würde sagen, es ist eher ein Schläferz für fortgeschrittene oder aber spezielle Anfänger.
Du hörst mich laut nicken.
Okay, ah, wunderbar. Das war also Björns lautes Nicken. Sehr schön. Ja gut, dann haben wir jetzt ja nur noch eine Sache zu besprechen, nämlich die neue Community-Frage.
Auf die du dich hoffentlich vorbereitet hast.
Auf die habe ich mich vorbereitet. Auf die habe ich mich vorbereitet. Okay, nachdem wir also die Bewertung geklärt haben, über das Ranking gesprochen haben und auch unsere Einschätzung, mit wem man diesem Schläferz vielleicht schauen könnte, bleibt uns eigentlich nur noch eins, nämlich die eingangs erwähnte neue Community-Frage zu stellen. Die lautet dieses Mal, wie erklärt ihr jemanden, der es noch nicht kennt, Schläferz? Diese Frage findet ihr ab jetzt auch in unserem Twitter-Account, @schlecast. Dort könnt ihr natürlich auch direkt antworten. Oder aber ihr schreibt uns eine Mail an post@schlecast.de und wer weiß, vielleicht ist eure Antwort dann in 2 Wochen dabei, wenn Björn und ich uns nämlich folgendem Meisterwerk widmen.
Die Brut des Bösen.
Oh, ich habe ein bisschen Angst. Die Brut des Bösen. Nein, alles wird gut. Ich gehe fest davon aus, dass ihr euch bis in 2 Wochen auch erholt habt und wir uns dann alle bei bester Gesundheit und bester Laune wiederhören.
Und schreibt uns auch gerne, wie ihr den Quatsch hier findet, ob wir wirklich der schlechteste Podcast aller Zeiten sind.
Ja, sehr gerne. Denn das Geheimnis über mich hat Björn nicht verraten. Ich persönlich mag und höre keine Podcasts und mache jetzt selber einen. Wie absurd ist das denn?
Ich bin irritiert. Aber so kenne ich dich.
Ja, genau. Ja, also von unserer Seite war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wer alles an diesem Podcast heute beteiligt war, erzählt euch jetzt nochmal die Susi. Bis dann.
Ciao.
Die heutige Therapiesitzung wurde geleitet von Tina und Björn. An der Entstehung dieses Podcasts beteiligt waren Tina Absurd, Nita, Björn, Simon, Möper, André, Steffi, Tom, Sandra, Blacky und Perla. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören. Möchtet ihr mehr wissen über Schlecast und das Team hinter dem schlechtesten Podcast aller Zeiten? Hört gerne Folge 0 oder folgt uns bei Twitter unter @schlecast oder besucht unsere Homepage www.schlecast.de.